Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hintereinander Ruhe oder sonst was zu schreiben, dann sieht man doch die Zeitverschiebung von der einen Welt zur anderen. Und ich bin ganz froh gewesen, dass ich den Sprung zurückgeschafft habe, mich sozusagen simuliert habe, und wünsche Ihnen heute noch alles Gute und eine gute Reise nach Hause. Passen Sie aufeinander auf, wie wir das auch machen werden. Ja, und gehen Sie nicht so träumerisch jetzt durch unseren Vortrag durch die Welt. Da ist eine Wand, da ist ein Baum. Irgendwas kann immer passieren. Also Augen aufbehalten, ja. Behalten Sie uns in Erinnerung. Das Buch, ich bedanke mich auch noch herzlich, dass das Buch zustande kam. Und wahrscheinlich, wenn hier irgendwelche völlig ausflippen wollen und so ein Buch erwerben, signiere ich das natürlich so, wie die anderen das auch machen. Danke, Maria Weller. Danke, danke dem Verlag Wortreich. Danke allen Zuhörern.
Ich denke, wir warten noch mal so eine Minute, bis sich das hier wieder beruhigt hat.
Guten Tag. Dankeschön.
Danke.
Bist du schon scharf gestellt oder ist noch nicht?
Ja, dann bleiben wir eigentlich so ein bisschen im biografischen Bereich, aber auch nicht wirklich. Erstmal herzlich willkommen, liebe Besucher des Literaturcafés. Wir kommen zur Vorstellung des Buches Sequenzen des Seins, Kaleidoskop eines Künstlerlebens. Die Autorin Birgit Martina Krämer, die ich hier ganz herzlich begrüßen möchte, sitzt neben mir und wird daraus einige Teile vortragen. Zunächst mal zum Buch. In bewegten Szenen zeichnet die Autorin das Leben von Lara nach, einer Künstlerin aus Russland, die über verschiedene, teils dramatische Stationen schließlich nach Deutschland kommt und dort sesshaft wird. Vorlage für diese Sequenzen des Seins ist der Werdegang der Malerin Larissa Strunova-Lübke, also die durchaus der Realität angehört und heute in Heide in Holstein in Dithmarschen lebt, arbeitet und schafft. Birgit Martina Krämer gelingt nicht nur das lebendige Porträt einer vielschichtigen Künstlerpersönlichkeit, die in dieser Nicht-Biografie festgehaltenen Erinnerungen der Malerin zeichnen auch ein plastisches Bild des Lebens hinter dem eisernen Vorhang von den frühen 1960er Jahren bis zum Beginn der Perestroika. Und ich möchte auch an dieser Stelle gleich erwähnen, dass dieses Buch reich illustriert ist mit wunderbaren Schwarz-Weiß-Reproduktionen der Künstlerin Larissa Strunova-Lübke. Ja, zu Birgit Martina Krämer möchte ich sagen, dass sie in Wolfsburg geboren ist und sich seit frühester Kindheit und Jugend für Sprache und Literatur interessiert. Ihre vom Vater intellektuell geprägte Kindheit empfindet sie als Geschenk. Der Umgang mit verschiedensten Ethien und der Respekt gegenüber Andersdenkenden wurden ihr im Elternhaus vorgelebt. Sie versteht Kunst als Heilmittel und interkulturelles Bindeglied. Aus der Faszination der Autorin für das Werk Larissa Strunova-Lübkes entwickelte sich eine tiefgehende Freundschaft zweier ungewöhnlicher Frauen und nach unzähligen Gesprächen mit der Künstlerin entstanden nach und nach die hier vorliegenden kaleidoskopartigen Sequenzen ihres Seins. Ja, Birgit, wie genau sieht diese Freundschaft aus? Wie ist sie zustande gekommen? Wie ist es zu diesem Buch gekommen?
Also ich betreibe mit einer Freundin zusammen eine Kunst- und Kulturwerkstatt und habe dadurch das Vergnügen, mit vielen Künstlern und Literaten zusammenzutreffen und unter anderem auch mit Larissa Strunova-Lübke, die unfassbar schöne expressionistische Ölgemälde schafft. Und eine, ja, diese Frau ist zu 150% Künstlerin und im Prinzip fasziniert mich an ihr, dass sie die unsere reale Welt eigentlich nur als Plattform benutzt, um in ihre Bilder hineinzukriechen und unfassbar Großartiges leistet und schafft. Und in ihren Bildern erkenne ich Situationen und Gedanken, die ich, obwohl ich schon tausende und abertausende Seiten von klugen Menschen gelesen habe, großartige Schriftsteller, niemals so empfinden oder nachlesen konnte, wie das, was ich in diesen Büchern lese, in diesen Bildern lese und sehe. Daraus ist entstanden der Wunsch, etwas von dieser großartigen Künstlerin festzuhalten, mich in ihr Leben hineinzufühlen und hatte eben die Gelegenheit, hautnah diese Künstlerin begleiten zu dürfen über viele Jahre und nun ist sie eine wirklich enge Freundin geworden und ich bin glücklich und stolz und dankbar, dass ich diese Texte bei dem Elbaul Verlag ja sozusagen unterbringen durfte und fühle mich hier sehr wohl.
Sehr gerne. Ja, ich denke, dann starten wir jetzt mal tatsächlich mit einigen Sequenzen des Seins. Ja, bitte, Birgit.
Das erste Kapitel nennt sich Jekaterinburg. Für ihre Menschwerdung hätte Lara keinen geschichtsträchtigen Ort wählen können. Zumindest in der Sowjetunion nicht. 42 Jahre vor ihrer Geburt und im Juli des Jahres 1918 kam es in Jekaterinburg zur Erschießung der Romanows durch die Bolschewiki. Als erster wird Zar Nikolai mit einem Herzschuss hingerichtet. Dann stirbt seine Gattin Alexandra Fjodorowna. Als nächstes sollen die Töchter Olga 23, Tatjana 21, Maria 19 und Anastasia 15 erschossen werden. Aber zum Entsetzen der Attentäter prallen die Kugeln an den Körpern der jungen Frauen ab. So werden sie durch Bajonettstiche wie Tiere geschlachtet. Wie man später herausfand, waren in ihren Corsagen zusammengerechnet mehrere Kilo Juwelen eingenäht, damit sie im Exil mit ausreichendem Vermögen ausgestattet wären. Dies war der nahezu märchenhafte Grund, warum die Geschosse nicht in ihre Leiber eindrangen. Der Thronfolger Alexei 14 stirbt als letzter der Familie. Danach werden 4 anwesende Bedienstete der Zarenfamilie niedergestreckt. Noch in der Nacht der Hinrichtung ließ der Anführer der Rebellen die 11 Leichen aus dem Keller des Ipatjew-Hauses in einen Wald bringen, deren Kleider verbrennen und ihre sterblichen Überreste in einen Bergwerkschacht werfen. Am darauffolgenden Tag veranlasst Jurowski jedoch, die Toten zu bergen und noch tiefer in den Wald zu verstecken. Er wollte unter allen Umständen verhindern, dass Zarenanhänger den Ort zu einer Pilgerstätte werden ließen. Genutzt hat es letztendlich nichts. Alle sterblichen Überreste wurden, wenn auch erst Jahrzehnte später, gefunden, von Molekularbiologen eindeutig identifiziert und in der Familiengruft der Romanows in St. Petersburg beigesetzt. Mit dem Fund schwand zugleich auch der Mythos von Anastasia. Eine Bauerntochter mit schauspielerischen Ambitionen spielte die Rolle ihres Lebens. Jahrzehntelang behauptete sie vehement und mit Erfolg, eine der das Massaker überlebende Zarentochter zu sein. Das Ipatjew-Haus, das zur Gedenkstätte aller Zarenanhänger wurde, ließ Boris Bjelzin, der damals öffentliche Parteifunktionär und spätere sowjetische Präsident, auf Anordnung des Moskauer Politbüros unmittelbar vor dem 60. Jahrestag der Erschießung kurzerhand abreißen, mit der Begründung, es sei historisch nicht genügend bedeutsam. Der Besucherstrom versiegte dennoch nicht. Seit 2003 steht an dieser Stelle die Kathedrale auf dem Blut und wird als offizielles Ehrenmal der Zarenfamilie anerkannt. Am 25.11.1960 schenkt ihre Mutter Lara das Leben. Aus Jekaterinburg ist längst Sverdlovsk geworden. Zu Ehren von Jakow Sverdlovsk, einem führenden Politiker der Partei der Bolschewiki und für mehr als ein Jahr Staatsoberhaupt Sowjetrusslands, trägt die Stadt von 1924 bis 1991 dessen Namen. Sverdlovsk ist hermetisch abgeriegelt und bis 1991 für Ausländer praktisch nicht zugänglich. Selbst Sowjetbürger dürfen nur mit Genehmigung einreisen. Die Philosophie des Kommunismus, die laut Marx eine Gütergemeinschaft des Volkes anstrebt, mündete lediglich in eine unbarmherzige Gleichmacherei. Laras Eltern, die wie alle sowjetischen Intellektuellen nicht mit dem System und den alles regulierenden Mechanismen konform gingen, schufen sich ihre Parallelwelt, um sich von dem Terror des Kommunismus nicht zerbrechen zu lassen. Kunst und Literatur als Heilmittel, als Gegengewicht und Suche der eigenen Wahrheit fernab politischer Zwänge. Und wie der russische Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn, der jahrelang als politischer Gefangener im Gulag seiner Freiheit beraubt wurde, es formulierte: Man kann alle Katastrophen überleben, nicht aber geistige. So wächst Lara innerhalb ihres Elternhauses mit einem Maximum an Autonomie auf und lernt, dass Freiheit in erster Linie eine Frage der Haltung ist. Sie ist ein stilles Kind, das zum Kummer seiner Mutter selten lacht und mit großer Ernsthaftigkeit die Welt erkundet. Alles, was sich ihr an Eindrücken bietet, saugt sie in sich auf. Schon als Kleinkind lässt sie Stifte über das Papier sausen und beweist beim Malen ein außergewöhnliches Geschick, dessen sich die Eltern erst gar nicht bewusst sind. Sie haben bis 6 Jahre später, Bruder Michael geboren wird, keinerlei Vergleichsmöglichkeiten. Malen war und ist für Lara wie Atmen. Und es wurde ihr schon sehr früh in ihrem Leben klar, dass sie den Weg einer Künstlerin gehen musste. Der Preis dafür ist hoch und bedeutet ein Nie-Ankommen. Denn das Handwerk hat Grenzen, die Kunst keine. Ein Schlüsselmoment im Leben von Lara war zweifellos ihr erster Theaterbesuch in Sverdlovsk, ihrer Heimatstadt, dem heutigen Jekaterinburg. Selten fühlte sie sich tiefgreifender und umfassender von einem Erlebnis berührt, beeinflusste etwas mehr ihren Weg als Künstlerin. Diesem Ereignis ging eine Begebenheit voraus. Das Kind, das mit Fürsorge und Liebe der Eltern in einer kunst- und kulturbejahenden Atmosphäre aufwuchs, verfolgte ein Gespräch, in dessen Verlauf der Vater die Mutter bat, jetzt nur ja kein Theater zu machen. Zwistigkeiten fanden, wie es sich für kultivierte Menschen gehört, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Erst recht ohne Beisein des Kindes. Oh, bitte, denkt die damals noch Vierjährige, mach Theater. Und überhaupt, was ist Theater? Allein der Klang des Wortes ließ sie spüren, dass es damit etwas ganz Besonderes auf sich haben musste. Die Eltern amüsierten sich über die Hartnäckigkeit ihrer Erstgeborenen, die vehement eine Erklärung einforderte. Nach schier endlosem Flehen und Bitten sprach die Mutter die erlösenden Worte. Du sollst dein Theater bekommen. Wenige Wochen vor ihrem 5. Geburtstag besuchte sie in Begleitung der Eltern die Aufführung des von Tschaikowski komponierten Balletts Der Nussknacker. Eigens für diesen Abend wurde für Lara ein Kleid angefertigt. Kobaltblau die Seide, der Rock in gefällige Plissé-Falten gelegt. Die Mutter, elegant von der Frisur bis zu den hohen Schuhen und in einem wunderbaren Duft gehüllt, half der Tochter beim Ankleiden, frisierte sie und krönte den haselnussfarbenen Schopf mit einer passend blauen Haarschleife. Nie zuvor nahm sich das Kind bewusst als Mädchen wahr. Nun genoss sie das Prozedere, das sich zurechtmachen, und empfand den Aufwand als angemessen. In ihrem Bauch summte es, als hätte sie einen Bienenschwarm verschluckt. Das bestellte Taxi fuhr vor und setzte sich mit der kleinen Abendgesellschaft in Bewegung. Doch wie groß war die Enttäuschung, als das Kind feststellen musste, dass dem Theater ein Restaurantbesuch vorausgehen würde. Noch als Erwachsene erinnerte sie sich daran, wie ungehalten der Vater darüber war, weil sie keinen Bissen herunterbrachte. Die Anspannung und die Vorfreude auf das Wunderbare, das nun folgen würde, waren einfach zu groß. Endlich aber war es soweit. Sie stand flankiert von Vater und Mutter im prachtvollen Foyer des Theaters. Mäntel wurden den Garderobieren anvertraut. Dunkel gekleidete Herren und aufwendig gewandete und geschmückte Damen bewegten sich huldvoll in das Herzstück des ehrwürdigen Gebäudes, dem Theatersaal. Alles in ihr war Gefühl, gepaart mit einer fast übernatürlichen Aufnahmebereitschaft. Ein nie dagewesenes, sensitives Empfinden durchströmte sie. Jedes noch so kleine Detail nahm sie wahr. Das Stimmen der Instrumente, die Gerüche des Raumes und der Menschen, das Gemurmel der Besucher, das von dem immer gedämpfter werdenden Licht im Zuschauerraum zeitgleich leiser und leiser wurde. Dann Stille und Dunkelheit. Unendlich langsam öffnet sich der schwer rotsamtene Vorhang. Die Musiker im Orchestergraben spielen die Ouvertüre. Scheinwerfer beleuchten die Bühne. Tänzer und Tänzerinnen bewegen sich auf das Graziöseste. Das Kind wird eins mit seiner Umgebung, den Tanz, den Tönen, dem Bühnenbild und den leuchtenden Farben der Kostüme. Alles verschmilzt und bündelt sich in Laras Herzen zu purem Sein. Ist das nun das wahre Leben, denkt sie? Wenn sie doch wie jetzt voller nie gekannter Emotionen war, sich alles so wunderbar und richtig anfühlte, musste dies doch das wahre Leben sein. Die Gefühle, die sie hatte, waren so mächtig, dass ihr kleiner Körper zu bersten drohte. Der Gegensatz zu Spiel ist, so sagt Freud, nicht Ernst, sondern Wirklichkeit. Aber was war Spiel und was Wirklichkeit? Es folgten viele Theaterbesuche. Dies sollte der unvergesslichste und schönste sein. Geblieben ist die immerwährende Sehnsucht nach dem perfekten Moment, in dem der Körper, wie in Laras Bildern, zur Hülle wird, nur dazu dient, alle großen und kleinen Gefühle zu transportieren, Augenblicke tiefster Traurigkeit bis hin zu eben jenen des allerersten Theaterabends, denen des unermesslichen Glücks. Puppenspiele. Wann immer Lara eine Puppe bekam, wurde sie von ihr in ihre Bestandteile zerlegt. Nicht, weil sie ihr nicht gefiel oder etwa aus Zerstörungslust, aber mehr noch als deren Schönheit zu bewundern, sie zu frisieren und mit ihr wie andere Mädchen ihres Alters Mutter und Kind zu spielen, interessierte sie sich für deren Innenleben. Das Geheimnisvolle, Verborgene, nicht Offensichtliche war, was sie faszinierte. Die Eltern, die verstanden, worum es ihrem Kind bei dieser Art Puppenspiel ging, ließen sie gewähren. Ohnehin pflegten sie einen äußerst liberalen Erziehungsstil. Die Rigidität des Regimes, dem sie unterstanden, schien ihnen diese Haltung geradewegs zu forcieren. Zu Hause regierte die künstlerische Freiheit. Lara war noch keine 4 Jahre alt, da brachte sie sich mit Hilfe von Bauklötzen, die mit kyrillischen Schriftzeichen versehen waren, selbst das Lesen bei. Sie hatte keine Lust zu warten, bis Vater oder Mutter Zeit zum Vorlesen fanden. Wenn sie nicht malte, so las sie, und wenn sie nicht las, so malte sie, was sie gelesen und dabei empfunden hatte. Die Eltern erahnten nur ansatzweise, was in dem klugen Kopf ihrer Tochter vorging. Ab und zu gelang es ihnen, Lara dafür zu gewinnen, mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft zu spielen. In der Regel befand Lara andere Kinder für blöd, denn sie konnten ihren komplexen Gedankengängen nicht folgen. Zudem malten sie allesamt ausschließlich Kopffüßler und ließen selbst die simpelsten Grundzüge menschlicher Anatomie außer Acht. Eines Nachmittags, als gerade die Großmutter zu Besuch war, um auf Lara aufzupassen, kam das Nachbarmädchen wieder einmal zum Spielen. Lara, die nicht recht wusste, was sie mit dem Mädchen anfangen sollte, ließ sich zum Doktorspielen überreden. Sie ließ das pummelige Mädchen die Zunge herausstrecken, besah sich seine Ohren, sah ihm tief in die Augen und verlangte, seinen Bauch zu sehen und um ihn abzuhören, so wie es sich für eine richtige Untersuchung gehörte. Was dann geschah, kann sich Lara später als Erwachsene selbst nicht recht erklären, warum sie ein Messer aus der Küche nahm und dem anderen Kind damit in den prallen, milchweißen Bauch schnitt. Wollte sie erkunden, was sich im Innern eines Menschen befindet? Sehen, wo die Seele sitzt? Oder einfach nur herausfinden, wie dick die Speckschicht des übergewichtigen Mädchens war? Die Erinnerung an diesen Nachmittag verschwimmt zu einer Lache aus Wehgeschrei, Entsetzen und Tumult. Das Weinen des Mädchens, die Großmutter, die außer sich war, das blutige Messer und das seltsame Gefühl des Unbeteiligtseins. Der Kinderpsychologe, der Lara eingehend untersuchte und alle nur erdenklichen Tests mit ihr machte, versicherte den verzweifelten Eltern, dass keinerlei Böswilligkeit hinter diesem Tun steckte. Vielmehr beanspruchte ihre außergewöhnliche Intelligenz gepaart mit kindlicher Fantasie so viel Raum, dass das Empfinden für andere Menschen noch nicht hinreichend ausgeprägt war. Glücklicherweise trug das Mädchen keine schwerwiegende Verletzung davon, denn die Haut war nur oberflächlich angeritzt. Die Einschätzung des Arztes konnte die Mutter jedoch nicht voll akzeptieren. Nur zu gut erinnerte sie sich daran, wie sie einmal von einer ihrer Reisen Apfelsinen mit nach Hause brachte, für die sie stundenlang anstehen musste. Lara bestand darauf, sie am nächsten Tag mit in den Kindergarten zu nehmen, um sie mit den anderen Kindern zu teilen. Die Enttäuschung über die unersättlich gierigen Kinder, die sich hemmungslos über die süßsaftige Köstlichkeit hermachten, ohne ihr auch nur ein einziges Stück zu überlassen, machte sie unfassbar wütend und verletzte sie tief. Viel tiefer, als man mit einem Messer schneiden kann. Malen war von jeher Laras Hauptnahrung und wurde von ihr von klein auf zur zweiten Natur. In der Schule gewöhnten sich die Lehrer bald daran und ließen sie ob ihrer brillanten Zensuren gewähren. Es gab kein Heft, dessen Ränder nicht bis in den Text hinein mit Zeichnungen verziert war. Bei allem Wohlwollen konnten die Lehrkräfte das nicht akzeptieren. Man fand eine Lösung. Die Mutter gab ihrer Tochter von nun an immer einen Zeichenblock mit, in den sie sich künstlerisch betätigen konnte, während sie dem Unterricht folgte. Als sie älter wurde und das Teenageralter erreichte, die Zeit, in der junge Menschen ihre Umwelt äußerst kritisch zu betrachten beginnen, gefiel es Lara, Personen mit Witz und sicherem Schwung zu karikieren. Diese Werke wurden mit großem Vergnügen in der Schülerschaft herumgereicht. Eines Tages, als wieder einmal ein Block bis zum letzten Blatt mit Zeichnungen gefüllt war und Lara schon längst den nächsten in Gebrauch hatte, ahnte sie nicht, welch weitreichende Folgen es haben sollte. Sobald ein Zeichenblock voll war, interessierte sich Lara nicht mehr dafür. Es ging ihr lediglich um den Prozess des Schaffens, nicht darum, wie ein Buchhalter alles Erstandene zu archivieren. Ohnehin wären es viel zu viele Blätter gewesen, um sie allesamt aufzubewahren. Die Mitschüler stürzten sich auch diesmal wieder auf den Malblock ihrer in sich gekehrten und unzugänglichen Banknachbarin. Mehr als ihre außergewöhnlich guten Zeichnungen gab sie von sich nicht preis. Unter vielen anderen gelungenen Skizzen befand sich diesmal eine unglaubliche Karikatur. Das Opfer, eine Lehrerin, die Lara sogar mochte, und davon gab es wirklich nur wenige, wurde von ihr so hinreißend komisch überzeichnet, dass dieses Blatt sofort die Runde machte. Die Rede ist von einer stets stark geschminkten, drallen kleinen Frau mit rundem Kopf und schwarz gefärbtem Haar, deren bunte Kleider ihren Körper immer fest umspannten und deren speckige Füßchen aus eleganten, hohen Schuhen quollen, um, wie sie wohl hoffte, somit ihre plumpen, kurzen Beine zumindest optisch zu verlängern. Das schwere Parfum, das sie umwehte, war ebenso raumfüllend wie der Rest ihrer zu klein geratenen Erscheinung und heischte nach Liebe und Aufmerksamkeit. Im Grunde ihres Herzens empfand sie sich vielleicht als zerbrechliches Reh. Die Zeichnung zeigte aber unübersehbar deutlich ein schrill zurechtgemachtes Schwein. Die Schüler quietschten vor Vergnügen und rissen sich das Objekt ihrer Erheiterung gegenseitig aus den Händen. Die Zeichnung gelangte letztendlich in falsche Hände und erreichte das Lehrerzimmer. Außer sich vor Wut und Fassungslosigkeit verlangte die so zur Schau gestellte Lehrerin Genugtuung, bestellte Lara und ihre Mutter zu einem Gespräch in die Schule, bei dem auch der Rektor anwesend war. Das Corpus Delicti lag wie ein Mahnmal auf dem Rektoratstisch zwischen dem Lehrertribunal einerseits und der Delinquentin und ihrer angespannten Mutter andererseits. Lara sollte sich erklären und für das Machwerk entschuldigen. Die karikierte Lehrerin attackierte voller Zorn ihr Gegenüber und forderte einen Schulverweis. Von Seiten des Schulleiters war außer betretenem Schweigens nicht mehr zu erwarten. Da brach Laras Mutter mit einer Mischung aus Entsetzen und Belustigung über die Reaktion der Pädagogin, der jegliche Souveränität abhanden gekommen war, die zermürbende Stille. Was soll ich sagen? Wie Sie sehen, meine Tochter hat offensichtlich Talent. Im Übrigen erkenne ich sie auch. Ja, herzlichen Dank. Es hat mir viel Freude gemacht, für Sie zu lesen. Dankeschön.
Ja, das hat wirklich Freude gemacht und ich finde deine Beschreibung der Situation auch einfach wirklich sehr bildhaft, also passend auch zur Nicht-Biografie einer Künstlerin. Und wenn es Ihnen auch Freude gemacht hat, Birgit Martina Krämer zuzuhören und wenn Sie Lust bekommen haben, den wirklich zum Teil spannenden und dramatischen Werdegang der Künstlerin Lara, wie sie hier im Buch heißt und in der Wirklichkeit halt eben die Larissa Strunova-Lübke quasi profiliert. Wenn Sie dieses Buch gerne zu Ende lesen mögen, hier auf der Seite ist ein Tresen der Messebuchhandlung, da liegen einige Exemplare bereit und Sie haben natürlich auch die einmalige Chance, die Autorin hier direkt anwesend zu haben und sie ist sicherlich auch gerne bereit zu signieren. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Hiersein, für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und man kann nur sagen, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Rest der Messe. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.